Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu unserer Blätterwald-Folge im November 2025. Mein Name ist Susanne Leziewski und ich freue mich, dass ich wieder im Studio sitze mit meinem Kollegen Markus Sobotke.
Hallo Susanne und herzlich willkommen auch von mir.
Markus, wir sind mitten in politischen Diskussionen zu Gesetzgebungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Da werden wir heute sicherlich ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber fangen wir erstmal an mit den Zahlen in dem Fall des Monats, die ich dir heute mal mitgebracht habe. Das erste ist eine Prozentzahl, 21%.
Ein knappes Viertel. Von was ist jetzt die Frage?
Na, natürlich immer von 100. Ja. Bei Prozent. Aber von was? In dem Fall 21% der Ärzte laut einer Umfragestudie wollen erst mit 70 in den Ruhestand gehen. 4% sogar darüber hinaus. Aus ganz verschiedenen Gründen, von hoher Leidenschaft für ihre Patienten bis, dass man es auch wirtschaftlich braucht noch, das Einkommen. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir in diesem Berufsstand der Ärzte die Bereitschaft haben, sehr lange zu arbeiten.
Erstaunlich, aber auch erfreulich.
Ja, wir werden ja auch da oder sind da auch schon in einem Fachkräftemangel. Wir werden nicht mehr Ärzte bekommen, sondern haben sicherlich auch gerade flächendeckende Versorgung ja in vielen Bereichen große Probleme. Das kann, glaube ich, jeder für sich selber sehen, wenn es darum geht, bestimmte Termine bei niedergelassenen Ärzten zu bekommen, die in bestimmten Fachrichtungen äußerst schwierig sind. Vor allen Dingen auch, wenn man umzieht und zum Beispiel schon kein Kinderarzt oder Hausarzt in der direkten Nähe findet, weil keine neuen Patienten mehr genommen werden. Dann habe ich dir noch eine Zahl mitgebracht. 1,7 Milliarden.
Das ist eine große Zahl und höchstwahrscheinlich wieder ein Eurobetrag.
Vollkommen richtig. Du hast das richtige Gefühl dabei, Markus. Ja, es sind 1,7 Milliarden Euro, die 2026 fehlen werden. Und unsere Gesundheitsministerin wird sich darüber Gedanken machen. Und zwar werden die fehlen in der Pflegeversicherung. Wir sprechen noch gar nicht von der Krankenversicherung. Aber das sind die Schätzungen, dass wir dort eine Finanzierungslücke haben von 1,7 Milliarden Euro. Und dennoch sollen die Beiträge stabil bleiben und Erhöhungen werden von Nina Waken ausgeschlossen. Schauen wir mal, wie die finanziert werden sollen.
Ehrgeizige Ziele.
Ehrgeizige Ziele. Ob das so schnell geht, schon für 2026, Leistungsstreichungen. Auch das ja heiß diskutiert im Monat Oktober in verschiedenen Beiträgen, gerade der Pflegegrad 1. Wir hatten es schon in unserer letzten Folge, aber die Diskussionen sind im Blätterwald der Gesundheits- und Sozialwirtschaft weitergegangen. In auch verschiedenen Äußerungen kommen wir aber vielleicht nachher nochmal dazu. Eine letzte Zahl ist eigentlich ganz einfach, 51.
Diesmal kein Prozentwert.
Kein Prozentwert, auch keine Euros, kann ich dir auch schon sagen.
Okay, dann musst du uns jetzt aufklären, das Rätsel.
51 Gesetze und Verordnungen regeln aktuell in Deutschland den Betrieb von Senioreneinrichtungen und Pflegeheimen. Laut einer Kolumne vom Stefan Arendt in der Care Konkret, Ausgabe 45. Vielleicht könnten wir ja auch die 1,7 Milliarden Lücke schließen, indem wir ein paar Gesetze abschaffen. Und es damit etwas kostengünstiger wird, Pflegedienstleistungen an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber das ist schon erstaunlich. Also 51 Gesetze, dazu muss man ja sagen, das sind ja nicht Gesetze, die sind 2 oder 3 Seiten lang. Also mich hätte nochmal interessiert, wie viele Paragraphen dahinter stehen. Also die Statistiker, die zuhören, falls es jemand weiß, sehr gerne ein Feedback an uns, wie viele Paragraphen denn hinter den 51 Gesetzen stecken. Dann hat man so eine Vorstellung, welches Volumen dahinter ist. Wenn ich alleine ans SGB denke, müssten das schon einige sein. Dann sind wir auch schon dabei. Was haben wir uns heute angeschaut für diese Folge? Welche Ausgaben? Ganz kurz haben wir wieder die Care Invest und die Care Konkret. Wir haben die Ausgabe Führen und Wirtschaften im Krankenhaus aus dem November uns angeschaut. Das Krankenhaus mit der auch November-Ausgabe 2025 und den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins sowie verschiedene andere Quellen, unter anderem auch das Handelsblatt, aber auch einen oder anderen Sozialgesundheitsblog, der nur online verfügbar ist, und verschiedene andere Recherchen von uns. Legen wir los, Markus, mit unserem Politikteil. Den hast du heute vorbereitet und ich bin schon ganz gespannt, weil ich noch nicht ganz so tief drin bin wie du und hoffe, dass ich danach schlauer bin.
Ja, der Herbst der Reformen geht auch in der Gesundheits-, Sozial-, Pflegewirtschaft weiter. Es sind verschiedene Beschlüsse gefasst worden. Es sind neue Entwürfe, Gesetzesentwürfe bekannt gegeben worden. Es gibt einen Zwischenbericht aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform der Pflegeversicherung. Also da war diesmal wieder viel dabei. Fangen wir an mit dem Pflegefachassistenz-Einführungsgesetz. Wir hatten ja im Blätterwald Oktober schon berichtet über diese Gesetzesinitiative. Damals hat der Bundestag bereits zugestimmt und jetzt liegt auch die Zustimmung des Bundesrates vor. Das heißt, das Gesetz wird zum 01.01.2027 in Kraft treten bzw. greifen. Es geht ja hier um die Einführung eines eigenständigen und einheitlichen Berufsprofils für die Pflegefachassistenzen, eine entsprechende Ausbildungsordnung, die dann noch geschaffen werden muss und auch neue Regelungen für die Anerkennung ausländischer Fachkräfte als Pflegeperson. Wenig umstritten das Gesetz, herbeigesehnt auch von der Pflegebranche insofern, also das ist jetzt final beschlossen. Dann gibt es etwas Neues zum Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege. Bei der letzten Blätterwald-Aussage sagte ich ja noch, wir brauchen da noch eine Abkürzung. Die gibt es mittlerweile, BEEP oder BEEP, wie man sie auch aussprechen möchte. Hier hat der Bundestag am 6. November einen Gesetzesentwurf gebilligt. Das BEEP ist ja das Nachfolgegesetz des Pflegekompetenzgesetzes und deutlich umfangreicher jetzt auch gestaltet worden als das Vorgängergesetz, was die letzte Bundesregierung ja nicht mehr zu Ende führen konnte. Zentrale Aspekte sind der Ausbau der Pflege zu einem eigenständigen Heilberuf oder auch Aspekte zum langfristigen Umbau der Pflegestrukturen, also sprich die stammambulante Versorgungsform und auch die Stärkung der kommunalen Pflegeplanung, ganz wichtiges Thema. Verschiedene Maßnahmen zur Entbürokratisierung. Ja, was für heiße Diskussionen gesorgt hat, dass mit dem Gesetz auch über die Neuregelung zum Pflegesektor hinaus die Bundesgesundheitsministerium ein Paket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung im nächsten Jahr platzieren möchte bzw. muss. Sie hat ja da auch Einsparvorgaben und Ziele genannt bekommen. Insgesamt sollen in der GKV im nächsten Jahr 2 Milliarden Euro durch die Initiative eingespart werden. Und dies wiederum soll helfen, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht erhöht werden müssen. Am unkritischsten der Maßnahmen ist sicher, dass die ersächlichen Verwaltungskosten der Krankenhäuser nächstes Jahr auf maximal 8% gegenüber den Kosten von 2024 ansteigen sollen. Also im Endeffekt heißt das, ein Anstieg nur in Höhe der durchschnittlichen Inflationsrate von 2% und dann eben zurückgerechnet auf 24%, da ergibt sich dann eben der Wert von 8%. Das soll eine Einsparung von 100 Millionen Euro schon mal bringen. Dann gibt es aber ein großes Paket und da wird sehr starke Kritik geäußert aus dem Krankenhaussektor. Es sollen 1,8 Milliarden nächstes Jahr bei der Vergütung von Krankenhäusern eingespart werden. Ansatzpunkt ist hier eine Änderung der Berechnung des Vergütungsanstiegs in den Landesbasisfallwerten. Also die sogenannte Meistbegünstigungsklausel soll nächstes Jahr entfallen. Das heißt, der sogenannte Orientierungswert, also das Maß der tatsächlichen Kostensteigerung für die Krankenhäuser, soll wieder die Obergrenze, die absolute Obergrenze für den Anstieg der Landesbasisfallwerte darstellen und nicht mehr wie bisher alternativ die Grundlohnrate, falls die über dem Orientierungswert liegt. Insgesamt beziffert das also die Ministerin auf 1,8 Milliarden, die hier eingespart werden könnten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht hierin eine Wiederbelebung des kalten Strukturwandels im Krankenhaussektor. Die Aufregung ist meiner Meinung nach auch deswegen nachzuvollziehen, weil diese Meistbegünstigungsklausel war ja Teil der Verhandlungsmasse bei der Krankenhausreform zwischen Ländern und Bund. Dieses Zugeständnis wird jetzt wieder kassiert. Das ist natürlich entsprechend kritisch zu sehen. Auch so die zeitliche Abfolge. Man hat kurz vorher, also es waren glaube ich keine 14 Tage vorher, die 4 Milliarden Soforttransformationskosten den Krankenhäusern zugebilligt, also den Ausgleich der stark gestiegenen Preise seit 2022 und kurz darauf dann eben diese geplante Einsparung über die Vergütungssystematik der Krankenhäuser kundgetan.
Da muss man ja auch sagen, die sind dauerhaft weg, ne? Also das ist ja nicht nur eine Einsparung für 2026, sondern wenn ich das so anpasse und in der Logik der Kalkulation und der Finanzierung, ist das auch in den nächsten Jahren nicht verfügbar.
Meines Erachtens muss ich das noch zeigen. Also man kann es so verstehen, dass das nur für 26, so wurde es teilweise kundgetan. Wenn es natürlich dauerhaft gilt, das ist schon ein schmerzlicher Einschnitt.
Auf der anderen Seite sehen wir ja nicht gerade Kostensenkungen, insbesondere im Lohn- und Gehaltsbereich, ganz im Gegenteil. Das heißt, wir haben im Krankenhaus, insbesondere aber auch in den anderen Sozialbereichen, im Pflegebereich, aber auch in der Eingliederungshilfe ja anteilig hohe Personalkosten, sind Dienstleistungen. Und wir haben aufgrund der Steigerung der Pflegemindestlöhne, aufgrund der Tarifverhandlungen wieder Gehaltssteigerungen zu erwarten, vielleicht nicht ganz so hoch wie in den letzten Jahren. Und der zweite Teil, der damit einhergeht, aus meiner Sicht, das berücksichtigt auch keiner. Jetzt auch wieder in verschiedenen Artikeln wird angemahnt, insbesondere für die Pflege, dass der Beruf interessant ist, wenn ich flexible Arbeitszeitmodelle habe etc. Aber auch das, was der Marburger Bund ja verhandelt hat für die Ärzte, das heißt, Arbeitszeitreduzierung kostet mehr Stellen. Das heißt, es ist am Ende für die Arbeitgeber auch das, die Stellen können ja nicht gestrichen werden, beziehungsweise die Arbeitszeit, und ich gebe die Dienstleistung nicht mehr ab, sondern ich habe im Krankenhaus 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zu führen. Wenn ich daran nichts verändere oder an beispielsweise OP-Zeiten, das heißt weniger Leistungen abgebe, werde ich auch weiterhin die benötigte Anzahl an Stunden von Fachkräften brauchen. Das heißt, jede Flexibilität im Arbeitszeitmodell oder Reduzierung von Arbeitszeit führt eigentlich dazu, dass ich entsprechend Stellen wieder aufbauen muss und damit auch zusätzliche Kosten habe. Und das ist, glaube ich, nirgendwo richtig berücksichtigt.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Ja, bleiben wir beim Krankenhaussektor. Die Diskussion um die Krankenhausreform bzw. die Reform der Reform, ganz konkret das Krankenhausanpassungsgesetz, reißt nicht ab. Der Kabinettsentwurf wurde ja im Oktober beschlossen und in den aktuellen Ausgaben von Das Krankenhaus und F&W wird diese Diskussion sehr scharf geführt. Es werden verschiedene Sichtweisen aufgezeigt. Tenor ist unter anderem, dass die eingeforderten Gestaltungsspielräume der Länder hinsichtlich ihrer Krankenhausplanung zu wenig umgesetzt worden sind oder werden sollen. Der Gesetzgebungsprozess läuft ja noch. Also die Ausnahme von den Personal- und Strukturvorgaben für die Leistungsgruppen, dass die nur im Einvernehmen mit den Krankenkassen erfolgen soll und auch nur befristet auf 3 Jahre. Hier fehlt natürlich vielen Krankenhäusern der notwendige Planungshorizont und die Planungssicherheit. Ganz interessant, Kritik des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken, der aufzeigt oder mal klarstellt, Krankenkassen sollen künftig bei der Krankenhausplanung mitentscheiden dürfen, obwohl sie weder die Investitionskosten tragen noch für die Sicherstellung der Versorgung verantwortlich sind. Also der Verband sieht hier den falschen Player an den entsprechenden Hebel gesetzt. Das sind so die Diskussionen, die zurzeit laufen. Es soll keinen erweiterten Entscheidungsspielraum im Bereich der Fachkliniken geben. Und dass die Vorhaltevergütung nur um 1 Jahr verschoben wird, statt wie gefordert grundsätzlich nochmal überarbeitet, auch das wird scharf kritisiert. Ein weiterer Punkt von Bürokratieabbau und Deregulierung sei im KHAG-Entwurf wenig zu spüren. Und insbesondere kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum, aber auch Kliniken in gemeinnütziger Trägerschaft stünden in der Folge weiterhin unter erheblichem wirtschaftlichen Druck. aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Zukunftspakt Pflege, also die Arbeitsgruppe, die mit der Weiterentwicklung der sozialen Pflegeversicherung beauftragt wurde. Hier gibt es einen Zwischenbericht, der Mitte Oktober veröffentlicht wurde. Ganz konkret ist es der Sachstandsbericht für die zweite Sitzung dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Da gibt es auch, werden wir Ihnen verlinken in den Shownotes, ein umfangreiches Berichtsprotokoll des Bundesgesundheitsministeriums beziehungsweise aus dieser Arbeitsgruppe heraus. Verschiedene Verbände haben sich dieses Papier auch schon angeschaut. Der Paritätische Wohlfahrtsverband listet auf die Selbstverständlichkeiten, die in dem Papier nochmal angesprochen werden, also eine Dynamisierung von Pflegeleistung, die ausstehende Klärung des Umgangs mit der medizinischen Behandlungspflege, wie die nun zu finanzieren ist und aus welchem Topf. Die Verortung der Ausbildungskosten bzw. der Ausbildungsumlage außerhalb der Eigenanteile, eine stärkere Investitionskostenförderung durch die Länder und weitere Punkte. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung ist eigentlich ja ganz interessant. Man stellt ja die Frage, wie in dem umlagebasierten Teilleistungssystem, dessen grundsätzliche Beibehaltung auch von der Arbeitsgruppe empfohlen wird, die zusätzlichen Eigenleistungen verpflichtend abgesichert werden können. Das ist zum einen diese Dynamisierung der Leistung, die ich schon angesprochen hatte. Das sind ja alles Punkte, die jetzt noch weiter geprüft werden sollen, auf Empfehlung der Arbeitsgruppe, eine obligatorische Zusatzversicherung, aber auch der Sockelspitzetausch steht weiter in der Diskussion. Ja, also da hat mancher Beobachter schon gedacht, dass dieses Thema früher vom Tisch ist, aber das soll weiter verfolgt werden. Tatsächliches Neuland gibt es mit Blick auf die Einführung von Budgets, mit denen Sektorgrenzen überwunden werden sollen. Sektorunabhängige Leistungsbudgets, die bis Ende 2027, da soll die Einführung geprüft werden. Das heißt, gleiche Möglichkeiten bzw. Leistungsansprüche unabhängig vom Wohnort. Das wäre wirklich eine substanzielle Veränderung. Wir müssen schauen, inwieweit diese Idee auch weiter fortentwickelt wird. Und dann hatten wir ja sehr öffentlichkeitswirksam auch die Diskussion um den Pflegegrad 1, der ja vermeintlich abgeschafft werden soll. Die Streichung ist jetzt kein Thema mehr. Die öffentliche Meinung hat hier entsprechend zur Zurückhaltung auch geführt. Aber im Fokus steht die Ausgestaltung des Pflegegrads 1 als echten Präventionspflegegrad. So war er ja auch von Anfang an gedacht. Das heißt, überlegt wird eine vollständige oder eventuell nur teilweise Umwidmung dieser 131 Euro im Monat in eine früher fachpflegerische und präventionsorientierte Begleitung.
Das ist ja schon jede Menge, was diskutiert wird, Markus. Aber die Frage wird ja sein, wie ist denn das zeitliche Vorgehen geplant?
Also die Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird im Januar weitergehende Ergebnisse präsentieren. Dieses Zwischenbestand, das ist auch ganz interessant in dem Protokoll zu sehen, ist im Endeffekt Wiedergabe des Diskussionsstands, um Bitte der zuständigen politischen Ebene hier den Auftrag oder die Aufträge an den entsprechenden Stellen weiter zu konkretisieren, auf der Basis weiterzuarbeiten. Das ist jetzt das, was im Hintergrund läuft. Mit diesen konkretisierten Arbeitsaufträgen wird die Gruppe jetzt weiter tätig sein und im Januar sollen ja dann konkrete Ergebnisse vorliegen, die dann wieder Basis sind für Gesetzgebungsprozesse.
Ich würde sagen, das dauert noch.
Das dauert noch ein bisschen, wobei der Januar ist ja auch nicht mehr so weit weg.
Oh, aber die nächsten 2 Monate und dann ist ja die Frage, Anfang Januar wird es nicht sein. Ich gehe mal davon aus, eher Ende Januar, bis das in die Gesetzgebung nachher einfließt, wird eher Ende des ersten Halbjahres wahrscheinlich.
Ja.
Ziemlich ausführlich, Markus, was gerade auf der Gesetzesschiene passiert. Bleibt spannend und die verschiedenen Akteure bringen sich alle in Stellung, um das bestmögliche Ergebnis für sich zu erreichen. Gehen wir zu unserem Bereich Studien und Statistiken. Du hast eine Studie mitgebracht, Fachkräfte gewinnen und halten. Wie Engpassberufe attraktiver werden. Da hat sich das RWI Essen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung drüber Gedanken gemacht. Was sind denn die Ergebnisse?
Ja, die Care Konkret, Ausgabe 44, berichtet über diese Studie. Sie unterstreicht noch einmal eindrücklich die angespannte Fachkräftesituation. Demnach sind 85% der Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen bereits in sogenannten Engpassberufen tätig, also wo entsprechend jetzt im Vergleich zu allen Berufsgruppen besonders hohe Defizite festzustellen sind. Und eine solche Konzentration findet man wirklich in keiner anderen Branche. Das ist das, was auch die Einrichtungen und Dienste ja tagtäglich erleben, einfach nochmal mit einer Zahl ausgedrückt. 85% der Beschäftigten sind in Engpassberufen tätig, also der weit überwiegende Teil ist hier entsprechend von einem Mangel geprägt. Ganz interessant ist, die Studie zeigt, dass die Engpässe nicht nur mit der Demografie zu erklären sind und damit zusammenhängen, sondern auch mit der Dynamik der beruflichen Wechsel der Mitarbeitenden. Es ist so, dass Beschäftigte in Engpassberufen grundsätzlich häufiger in andere Tätigkeiten wechseln als umgekehrt. Also es kommt zu einem Nettoabfluss in den Engpassberufen. Also nicht nur, dass man insgesamt durch die demografische Entwicklung weniger Personal zur Verfügung hat, sondern auch das, was da ist, fließt ab, eben mit einem Nettoverlust. Die Zuwächse oder Zuflüsse aus anderen Berufsbereichen kompensieren dies nicht. Besonders kritisch ist, dass im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe 2/3 der Personen, die hier ausscheiden, sich in völlig neue Berufsfelder orientieren. Dadurch gehen natürlich Qualifikationen und Erfahrungswissen der Branche unwiederbringlich verloren. Die Gründe für die Abwanderung wurden auch untersucht in der Studie, sind dann gleichzeitig natürlich auch die zentralen Lösungsansätze, um den Abfluss von Personal möglichst zu stoppen, zu verhindern. Das ist einmal eine faire und transparente Bezahlung. Also insgesamt sind diese Gründe jetzt auch nicht überraschend. Sie sind halt nochmal auch statistisch belegt. Sie sind nochmal anders ausgeführt. Von daher denke ich, ist das interessant, sich die Studie anzuschauen. Vor allen Dingen bei der Bezahlung zeigt die Studie auf, dass wenn der individuelle Tageslohn mehr als 5% unter dem Durchschnitt der Berufsgruppe liegt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, im Beruf zu bleiben, um 3 Prozentpunkte. Also wenn man sich so mal die absoluten Unterschiede ansieht, zum Beispiel im Pflegeberuf zu anderen Berufen, das sind, glaube ich, 17 Euro am Tag, die Pflege drunter liegt. Wenn man das prozentual und mal über die Gesamtheit der Beschäftigten sich anschaut, dann sind das schon maßgebliche Ausschlagpunkte, um Personal zu verlieren oder eben, wenn man entsprechend handelt, auch Personal zu halten. Weitere Punkte, die aufgeführt werden, das sind verlässliche und gesunde Arbeitsbedingungen, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Weiterbildung und berufliche Entwicklung und eine wertschätzende Führung und entsprechend Sicherheit im Job. Auch das alles keine brandneuen Erkenntnisse. Es wurde aber mal durchgerechnet oder überschlägig gerechnet, dass mit diesen Maßnahmen, diese konsequent verfolgt über die ganze Branche, rund 570.000 Vollzeitäquivalente länger im Beruf gehalten werden könnten. 300.000 Vollzeitäquivalente könnten entweder komplett neu gewonnen oder auch in den Beruf zurückgeholt werden. Und das ist ja dann insgesamt schon sind maßgebliche Zahlen. Von daher eine interessante aktuelle Ausarbeitung.
Bleibt abzuwarten, was damit passiert oder wie sich die einzelnen Akteure daraufhin ihr Verhalten vielleicht ändern, um da entsprechend mehr Mitarbeiter im Beruf zu halten. Wobei, wenn man sich das anschaut, auch das haben wir jetzt wieder in verschiedenen Zeitschriften, die wir durchgeschaut haben für diese Sendung, gibt es in jeder eigentlich wieder ein Beispiel dafür, wie einzelne Akteure versuchen, Mitarbeiter zu halten, Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Wir kommen nachher auch noch zu einem Bereich aus dem Krankenhaus, aber genauso aus Pflegeeinrichtungen. Das Thema Sicherheit ist eigentlich in einem Beruf, wo du in Einrichtungen arbeitest, eine Dienstleistung erbringst, wo wir eine höhere Nachfrage haben als das Angebot, sollte das kein Thema sein, was wir ja auch sehen an den vielen offenen Stellen.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Ich möchte noch an dieser Stelle Markus hinweisen auf unsere Ergebnisse des 7. Trendbarometers. Die werden veröffentlicht am 20. November. Und es wird einen Podcast geben, wo wir das etwas detaillierter erläutern. Nichtsdestotrotz, weil es passt auch hier wieder ganz gut rein, möchte ich ein, zwei Erkenntnisse aus dem 7. Trendbarometer kurz aufgreifen. Wir haben unter anderem auch wieder nach Investitionsschwerpunkten gefragt. Und was dort wirklich interessant ist, Personal, klar, steht an erster Stelle, aber teilt sich den Platz mit Digitalisierung. Und erst dann kommen die Immobilien. Wir sehen auch, dass 30% berichten, dass ihre digitalen Systeme nicht krisenfest sind. Nicht so ganz erstaunlich, aber in dem Zusammenhang von Cybersecurity, Sicherheit der Netze, aber auch die Auswirkung von Angriffen, gibt es einerseits einen Artikel, ich finde, der ist wirklich gut, in der Zeitschrift Das Krankenhaus aus dem November überschrieben und plötzlich ging nichts mehr, Punkt, 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 eine Cyberattacke auf ein Krankenhaus. Gerade nochmal hervorgehoben, dass man eigentlich immer Szenarien probt im Krankenhaus, zum Beispiel einen Massenanfall von Verletzten oder aber auch, dass es einen Mangel gibt an Personal, Medikamenten etc., aber eigentlich keinen Cyberangriff. Und ein Cyberangriff ist eben nochmal komplett anders, weil einfach nichts mehr geht. Und die Autoren hier haben anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis gezeigt, was auch so eine Best Practice in dem Bereich ist, worauf man achten muss, von der Kommunikation intern, aber auch an die Medien bis hin zur Bewältigung dieser Krise. Und was man sagen kann, wichtig im Vorfeld ist sicherlich auch jedes Risikomanagementsystem, was man dafür implementiert, muss geprobt werden. Gerade beim Cyberangriff nicht geprobt. Na klar, man wird trotzdem durch diese Krise kommen, aber es reicht nicht, das Ganze nur auf Papier zu bringen. Und ich habe in dem Zuge einfach nochmal nachgeschaut, Markus, wie es denn so aussieht. Wann haben wir denn die letzten Meldungen gehabt über Cyberangriffe im Gesundheitswesen? So, das letzte, was ich jetzt gefunden habe, ist vom 7. November diesen Jahres, MVZ Nordoberpfalz nach Cyberangriff vorübergehend geschlossen. Aus dem Oktober eine Meldung, es gab einen Cyberangriff im Juni, Juli bei Ameos. Und die Überschrift dieses Artikels, 3 Monate nach Diebstahl sind Umfang und Auswirkungen noch nicht vollständig erfasst. Das heißt, Ameos kann laut des Artikels im Oktober immer noch nicht sagen, wie schwer diese Cyberangriff-Attacke war. Und das ist wirklich eines auch der schwersten Themen herauszufinden. Sind Daten gestohlen worden, nur blockiert worden? Ja, was steckt da wirklich hinter? Ein Thema, womit sich jeder im Gesundheitsbereich eigentlich beschäftigen sollte, unabhängig davon, ob es Krankenhaus, eine Reha-Klinik, Pflegeeinrichtungen sind. Wir haben Cyberangriffe in allen Bereichen gehabt. Und diejenigen, die das schon mal mitgemacht haben, wissen, das ist eine wirklich stressige Zeit, bis man nachher wieder einigermaßen gut arbeiten kann und die Versorgung der Patienten sicherstellen kann. Und vor allen Dingen auch die Gehaltszahlung an seine Mitarbeiter. Das ist sicherlich ganz wesentlich, was dann vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Insofern zeigt unser Trendbarometer, deswegen wollte ich das nochmal ein bisschen hervorheben, passt wirklich gut mit der Artikellandschaft, die wir auch sehen, hier in der Abfrage auch die Einschätzung aus dem Trendbarometer zusammen. Noch ein weiterer Artikel in diesem Zusammenhang ist die Verleihung des Altenpflegepreises in Mecklenburg-Vorpommern. Der wurde verliehen an ein Stralsunder Projekt zur Krisenvorsorge. Hier hat sich ein Pflegeheim darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn der Strom plötzlich ausfällt und eigentlich der Katastrophenfall eintritt. Und das Ganze hat man in einem Handbuch zusammengefasst und damit den ersten Preis gewonnen. Also zeigt auch hier, dass der Blickwinkel sich verändert. Auch Pflegeheime sind von Krisen betroffen, sei es kein Strom mehr, sei es ein Cyberangriff, und sich frühzeitig überlegen müssen, wie geht man damit um, was sind die einzelnen To-Dos in so einer Krise und was muss ich auch zur Vorbereitung auf die Krise vorhalten. Hatten wir ja auch schon im letzten Blätterwald und das Thema reißt nicht ab. Kommen wir zu den Themen Insolvenzen und Transaktionen. Wir haben eine große Insolvenz und zwar nicht von einem Betreiber, sondern mal von einer ganz anderen Seite. Die IMAG Holding hat Insolvenz Ende Oktober angemeldet und zwar in Eigenverwaltung. Die IMAG ist ein Investor, spezialisiert insbesondere in Pflegeimmobilien und andere Gesundheitsimmobilien, wurde 1997 gegründet von Markus Schiermann. 2023 wurden 80% der Anteile an der IMAG an die Hannoverische Volksbank veräußert. Und Herr Schiermann ist weiter noch über eine Gesellschaft mit 20% wohl beteiligt. Das hat in der Branche schon für Aufsehen gesorgt. Frage ist, was passiert? Es wurde festgelegt, wer ist Insolvenzverwalter. Also man wird begleitet, das Management bleibt in dem Fall im Amt und führt durch diese Insolvenz. Am 30. Oktober wurde vom Amtsgericht Hamburg angeordnet, Insolvenz in Eigenverwaltung, und generalbevollmächtigt hier ist Dr. Rainer Eckert und Andreas Romy von Rechtsanwälten Eckert. Zusätzlich hat das Insolvenzgericht hier wohl noch den Rechtsanwalt Stefan Denkhaus von der Kanzlei BRL bestellt. Und Ziel des Verfahrens ist, nach Unternehmensangaben geordnet, alle Sanierungswege zu prüfen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass das Verfahren ausschließlich die Holding betrifft. Andere Gesellschaften der IMAG-Gruppe sind nicht Teil der Eigenverwaltung. Aber natürlich, eine Holding steht als Muttergesellschaft oben drüber. Unten drunter hängen die Töchter. Und damit ist natürlich schon die Frage, was passiert? Inwieweit ist die Hannoverische Volksbank davon betroffen? Weil es ist eines der größten Investments der Hannoverischen Volksbank. Die Hintergründe für die Insolvenz sind nicht so ganz klar. Wird auch nicht offen drüber gesprochen von Seiten des Unternehmens. Ich habe einen Kommentar gefunden im Netz bei investmentcheck.de. Da schrieb ein User: Kann es sein, dass auch in diesem Fall die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, den laufenden Betrieb des Emissionshauses aufrechtzuerhalten, sondern die langfristige Finanzierung der Fixkosten konnte nur über Neuplatzierungen und die damit verbundenen Fees für Konzeption, Einrichtung und Treuhand etc. erfolgen? Was sagt der Nutzer hier? Er sagt, kann es sein, dass wir hier eine Insolvenz haben, weil die IMAG es nicht geschafft hat, Neuprojekte auf die Beine zu stellen und ihnen damit die Einnahmen fehlen aus diesen Neuprojekten, um sich damit zu tragen. Kann durchaus sein. Andere spekulieren, hängt das auch mit Betreiberinsolvenzen zusammen? Da muss man eigentlich auf einen anderen Report oder eine Auswertung hinweisen, die sich auch mit unseren Analysen deckt, in dem Fall von Immotis, die mal die Insolvenzen im Pflegeheimsektor untersucht haben, wo man sieht, dass die meisten Pflegeheime weiter in Betrieb sind, auch wenn es eine Insolvenz gab. Auch das haben wir in unseren Analysen herausgefunden und sehen das ganz klar und deutlich. Natürlich sind auch durchaus das eine oder andere, was vom Markt geht, aber häufig Pflegeheime dann, wenn sie entweder zu klein waren, die Immobilie nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, dann auch keinen nachfolgenden Betreiber finden. Und das wird hier ein bisschen angeführt, könnte ja vielleicht auch ein Grund sein für die Insolvenz in Eigenverwaltung der IMAG. Man weiß es nicht genau. Alles Spekulationen, Angaben gibt es nicht. Wir werden uns das sicherlich weiter sehr genau anschauen, weil ich finde, der größte Schaden, der dadurch eigentlich entsteht, ist das Vertrauen in Investmentfondsgesellschaften, die Immobilien übernehmen und die man dann als Betreiber entsprechend mieten kann. Einerseits sammeln diese Unternehmen Geld von den Kunden ein. Also die Frage ist, habe ich dann genug Kapital, um überhaupt Immobilien zu finanzieren? Und aber auch das Vertrauen der Betreiber in einen Investmentfonds wird sicherlich hier davon abhängen, wie das Verfahren ausgeht und welche Wege man findet, um hier aus der Insolvenz rauszukommen und ob die operativen Gesellschaften nachher betroffen sind. Das lässt sich heute noch nicht sagen, aber wir werden eng dranbleiben und weiter berichten.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Markus, du hast noch dir angeschaut ein DKG-Positionspapier, Nutzung von künstlicher Intelligenz im Krankenhaus. Warum braucht man dafür ein Positionspapier, um künstliche Intelligenz zu nutzen im Krankenhaus?
Ja, die Gründe sind vielfältig. Ich finde, das ist ein interessantes Papier, das meines Erachtens nicht nur für Akteure des Krankenhaussektors einen Blick lohnt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert klare, innovationsfreundliche Gesetze für den sicheren Einsatz von künstlicher Intelligenz. Weiterhin gibt es Lücken in der gesetzlichen Regelung. Insbesondere wird eine explizite gesetzliche Klarstellung für das KI-Training sowie erweiterte Regelungen zur Forschung mit eigenen Daten und Verbünden als notwendig erachtet und gefordert. Also das sind so Spielfelder, die sicher auch in anderen Branchen noch eine Rolle spielen oder weiterhin der Regelung bedürfen. Es gibt offene Fragen zur Haftung bei Nutzung von KI-Systemen und auch zur Finanzierung von KI-Kompetenz. Und eine effektive Vernetzung und ein Datenaustausch sind halt die Grundlage, um mit KI auch die Versorgung weiterzuentwickeln, zu verbessern. Das heißt, bestehende Krankenhausnetze, hier sollten auch weitere Krankenhäuser angebunden werden. Das sind alles eigentlich selbstverständliche Forderungen, aber entsprechend schwierig in der Praxis und ohne politischen Rückenwind auch kaum zu leisten. Also ein interessantes Papier, wie gesagt, auch über den Krankenhaussektor hinaus.
Ja, gerade das Trainieren der Modelle wirft ja durchaus ethische Fragen auf, wie man damit umgehen kann aus den verschiedenen Bereichen. Dann hast du dir noch eine Studie angeschaut. In dem Fall hat das Bundesgesundheitsministerium mal wieder Geld ausgegeben für das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Und es wurde ein Leitfaden für die systematische Übertragung ökologischer Nachhaltigkeit auf die tägliche Praxis ambulanter Pflegedienste entwickelt. Also der Titel hört sich kompliziert an.
Ja, aber eigentlich ist es wirklich ein Praxisleitfaden, der den Pflegediensten auch möglichst schnelle Umsetzungsvorschläge macht. Es geht also um organisatorische, technische, alltägliche Veränderungen, um Emissionen zu reduzieren, um Abfall zu reduzieren. Ganz klar betont wird das Implementieren eines eigenständigen Nachhaltigkeitsmanagements mit klaren Zielen, mit klaren Kennzahlen, mit klaren Verantwortlichkeiten, auch hier Nachhaltigkeitsbeauftragte zu benennen. Das hört sich vielleicht für einen ambulanten Pflegedienst sehr, sehr hochgegriffen an, aber auch hier bedarf es solcher Maßnahmen. Regelmäßige Schulungen werden hier nochmal benannt als wichtiges Element, ein klares Kommunikationskonzept. Alles das sind Kernbestandteile. Insofern ein interessanter Leitfaden für die betriebliche Praxis der Pflegedienste und er ist auch frei zugänglich. Wir setzen Ihnen den Link in die Shownotes zu dieser Aufnahme.
Ich habe gerade, während du das erzählt hast, Markus, mal schnell gegoogelt und habe ihn auch gefunden, recht unkompliziert, diesen Leitfaden. Und ich finde, der sieht auch erstmal nicht so überladen aus. Also so, dass man den sich wirklich gut entlanghangeln kann aus der Praxis und nicht rein wissenschaftlich basiert ist, ganz und gar nicht. Also er ist sicherlich wissenschaftlich basiert in der Erarbeitung, aber so umgesetzt, dass man ihn, glaube ich, gut in der Praxis verwenden kann und den einen oder anderen guten Hinweis findet. Ich habe noch zwei operative Themen mitgebracht, Markus. Und zwar eins, ganz interessant, war mir immer gar nicht so bewusst, dass der medizinische Dienst auch dafür da ist, dass man als Patient, Patientin sich dort melden kann, wenn man meint, es ist ein Fehler in der Behandlung passiert. Und darüber berichtet der medizinische Dienst regelmäßig in Studien oder in der Auswertung einmal im Jahr. Und jetzt ist die Auswertung erschienen für das Jahr 2024 auf bundesdeutscher Ebene, aber man kann die auch jeweils auf Landesebene sich anschauen. Die Auswertungen sind nicht ganz gleich, aber bleiben wir mal auf der bundesdeutschen Ebene. Und zwar sind dort im Jahr 2024 12.304 Vorwürfe eingegangen. Das ist ein bisschen weniger als in den Vorjahren. Allerdings ist die Zahl festgestellter Fehler höher. Das heißt, weniger Meldungen, aber mehr festgestellte Fehler. Jetzt kann man sich ja fragen, ungefähr 12.300 Vorwürfe zu Behandlungsfehlern. Und das ist vielleicht so beruhigend, wenn man sich das etwas genauer anschaut, wie viel davon haben denn keinen Schaden gehabt? Und das sind fast 70%. Der medizinische Dienst hat es auch ausgewertet nach ambulant und stationär. Roundabout 4.300 Fälle waren ambulant. Dazu zählt aber alles. Das sind nicht nur Praxen. Das ist auch ambulante Behandlung im Krankenhaus, beispielsweise MVZ-Themen. Und knapp 8000 stationär, also ungefähr 65%, der größere Anteil stationär. Der größere Anteil dieser Fehlermeldungen oder angeblichen Fehler betrifft Frauen mit ungefähr 58%, Männer 42%. Das heißt, man könnte ableiten, dass Frauen häufiger Behandlungsfehlern unterliegen, zumindest nach dieser statistischen Auswertung des medizinischen Dienstes. Kann aber auch sein, dass sich Frauen einfach häufiger melden. Das muss man vielleicht im Gesamten sagen. Das wird angekreidet von mehreren, zu sagen, wie können wir denn Fehler besser melden und mit einer offeneren Fehlerkultur angehen. Also wenn man internationale Zahlen anschaut und so die Prozentsätze von anderen Ländern überträgt, sagen verschiedene Quellen, würde man eigentlich von Fehlern von ungefähr 80.000 pro Jahr ausgehen müssen. Das heißt, auf der anderen Seite wahrscheinlich eine höhere Dunkelziffer, die gar nicht gemeldet werden. Aber es ist dennoch ganz interessant, man hat es auch dann nochmal ausgewertet nach verschiedenen Behandlungsanlässen und zwar gegliedert nach den ICD-Diagnosen. Ganz vorne ist vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, sind Knie- und Hüftgelenksverschleiße, also das Auswechseln oder Reparatur bei Knie-Hüfte. Das betraf fast 900 Fälle, allerdings mit einer wirklich geringen Schadensquote in dem Fall, also gering, lag ungefähr bei 20%. Eine andere ICD-Diagnose ist Dekubitus, Druckgeschwüre, 311 Fälle und da haben wir eine Schadensquote von über 60%. Auch da hat man sich gefragt, woran könnte das liegen? Eine Begründung ist, dass man sagt, Pflege lässt sich leichter dokumentieren im Vergleich zu verschiedenen Gelenkthemen oder auch anderen Diagnosen. Und man hat sich auch angeschaut, Never Events. Und zwar sind das Fehler, die unter keinen Umständen passieren können. 2024 gab es davon 105. Und was fällt darunter? Also falscher Mensch wird operiert oder die falsche Körperseite, vergessene Gegenstände im Körper, Schäden durch fehlerhafte Medizinprodukte, falsche Medikamentengabe. Auch hier fordert man auf, dass man solche Meldungen eigentlich besser mit umgeht, also solche Fehlermeldungen. Auch da geht man von aus, klar, die sollten nie passieren, könnte auch eine höhere Dunkelziffer drin sein, aber dass wir da eine bessere Fehlerkultur mit haben und besser damit umgehen, um solche Fehler zukünftig zu vermeiden. Das ist in Deutschland immer noch schwierig, weil das häufig auch an die persönliche Ehre geht, der Einzelnen, so dass man über Fehler hier nicht spricht. Aber ganz interessant und wirklich gut aufgearbeitet, auch vom medizinischen Dienst. Wenn man sich die Statistik da entsprechend anschaut, hat man sehr schnell eine gute Übersicht, was denn dort passiert ist in den einzelnen Jahren. Ich glaube, etwas, was man immer mal wieder sich gut anschauen kann und wirklich die Frage, wie bringt man solche Erkenntnisse eigentlich zurück ins System? In dem Fall war es so interessant und ich bin nämlich darauf gestoßen in einem Handelsblatt-Artikel, was ja eher nicht so unsere erste Wahl ist für Informationen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Aber auch die haben sich das ein bisschen genauer angeschaut und versucht auch Gründe rauszufinden, warum Fehler passieren und in welchen Bereichen. Der andere Artikel ist aus der Zeitschrift Das Krankenhaus aus dem November und dort wird vom Klinikum Region Hannover, KRH, vorgestellt, wie sie ein mobiles Team aufgebaut haben. Eingangs die Frage, wie bleibt man länger im Beruf? Unter anderem durch gute Arbeitszeiten, gutes Zeitmanagement etc. Und hier hat sich das Klinikum Hannover wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man Versorgungsqualität und Personaleffizienz zusammenbringen kann und hat ein mobiles Team gegründet. Und zwar auch als eigenständiges Team, was an verschiedenen Standorten dann entsprechend arbeiten kann. Eine unabhängige Organisation. Haben auch mal ausgewertet zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, wie die Verteilung der Dienste in dem mobilen Team ist. Und die ist ziemlich gleich zwischen Früh-, Mittel-, Spät- und Nachtdienst. Das wäre was, was ich, glaube ich, nicht erwartet hätte. Und auch hier, sie haben verschiedene Stufen. Natürlich erst das eigene Team, die eigentlich die erste Stufe des ganzen internen Ausfallzeitenmanagements bildet, also das Rückgrat, das mobile Team. Aber, und das fand ich wirklich interessant, man arbeitet auch mit geringfügig Beschäftigten, zum Beispiel mit Medizinstudierenden, die gezielt und bedarfsgerecht eingebunden werden können. Und zwar, die können digital ihre Verfügbarkeiten geben. Wenn man den Artikel liest, kommt man zu dem Schluss, ein Knackpunkt in dem ganzen Prozess, sich besser aufzustellen, war eine Digitalisierung. Eben nicht das klassische frühe Anrufen, können Sie heute kommen, haben Sie vielleicht frei, sondern schon vorab mögliche Zeiten zum Arbeiten anzumelden und dann das digital schnell zur Verfügung haben und dann auch da im Ausfallmanagement auf andere Personen zuzugreifen. Und erst in der dritten Stufe kommt externes Personal, also die klassische Zeitarbeit, zum Zuge. Und das ist nicht ganz einfach, auch so ein dezentrales Team, das ich ja trotzdem als Team fühlen muss, an verschiedenen Standorten unterwegs. Also gerade auch Führung ist ein wesentliches Thema davon. Für das KRH zeigt es, dass sie hier mit diesem modernen Ausfallmanagement eben kurzfristig reagieren können auf Personalausfälle mit so einer Kombination aus Poolmanagement, Digitalisierung und so einem mehrstufigen Konzept, so um einerseits die Qualität hochzuhalten in der Versorgung, andererseits aber auch die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, damit sie auch möglichst lange erhalten bleiben. Also fand ich einen interessanten, spannenden Ansatz, der so einige Punkte gut miteinander verbindet. So viel aus dem Blätterwald von diesem Monat. Oder hast du noch was hinzuzufügen, Markus? Haben wir noch was vergessen?
Es war jetzt wieder reichlich. Jetzt sind wir gespannt, was die nächsten 4 Wochen bringen. Jahresendspurt bis in den Dezember rein, was der Herbst der Reformen noch bringt auf politischer Ebene und was auch für interessante Fallbeispiele wie das, was du gerade angebracht hast, bekannt werden.
Schauen wir mal, was jetzt der November bringt. Wir werden die nächste Folge im Dezember aufnehmen, kurz vor Jahresende. Ich glaube, da wird es noch mal einiges an Endspurt-Themen geben. Und wir werden berichten können vom Kongress der Sozialwirtschaft, der Ende November stattfindet in Berlin. Wer noch kein Ticket von Ihnen hat, es sind noch die letzten Tickets verfügbar. Gerne buchen über unsere Website www.sozialgestaltung.de. Unter Bildungscampus finden Sie die Anmeldemöglichkeiten. Wir freuen uns darauf, Sie alle in Berlin zu sehen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund, insbesondere in der Erkältungszeit.
Alles Gute auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.